Ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Wir als Gemeinden sind in ähnlichen Situationen. In einem Bereich seid ihr als Rheinbacher Gemeinde weiter als wir. Ihr habt schon Ältestenkandidaten. Sie wurden schon ausgewählt, jetzt geht es darum, sie zu berufen. Wir sind da noch ein bisschen unterwegs, brauchen noch anderthalb Monate dafür. Dafür sind wir bei der Berufung eines Pastors der Gemeinde schon weiter und haben einen Kandidaten ausgewählt und auch schon berufen. Und es gilt, dass er jetzt noch bestätigt wird. Aber darum soll es heute Morgen gehen. Was sind eigentlich die Kriterien für geistliche Leiterschaft? Nun ist das zunächst mal frustrierend. Wenn man in die Bibel hineinschaut, in eine Konkordanz und sucht Leiter, dann gibt es nur zwei Stellen. 1. Mose 28, da träumt Jakob und er sah eine lange Leiter, die reichte vom Himmel bis auf die Erde. Das ist die eine Stelle. Die andere Stelle steht im Römerbrief. Da werden die Frommen ein bisschen auf die Schippe genommen. Da sagt er, sie sind blinde Leiter, die die anderen in die Grube führen. Aber die Sache Leiterschaft kommt in der Bibel von vorne bis hinten überall vor. Wer ein Bischofsamt begehrt, das ist gewisslich wahr. Wer ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Es ist gewisslich wahr, das ist wirklich so. Manchmal wird man als Pastor ja angeschaut, als sei man der allerletzte Depp. Ja, man wird überall bemitleidet. Ihr Lieben, ihr müsst mich nicht bemitleiden. Ich habe eine schöne Aufgabe. Es gibt nichts Besseres für mich. Es ist wirklich wahr. Darauf kannst du dich verlassen. Wer ein Bischofsamt, nun müssen wir das klären, beim Bischof denken wir meistens an Leute, die schon etwas älter sind und hohe Mützen tragen, weil mit der Zeit das Bischofsamt aus der Ortsgemeinde enthoben wurde und für eine Region eingesetzt wurde. Das war im Neuen Testament völlig anders. Da war der Bischof in der Ortsgemeinde. Der Bischof war parallel zum Ältesten. Das kam je nachdem, wie die Gemeinde geprägt war. War sie mehr griechisch geprägt, hießen sie Bischöfe. War sie mehr jüdisch geprägt, hießen sie Älteste. Der Bischof und der Älteste und der Hirte sind ein und dasselbe im Neuen Testament. In unserer Tradition nennen wir die Ältesten das geistliche Leitungsamt der Gemeinde. Und interessanterweise nennen wir die hauptamtlichen Ältesten Pastoren. Wer ein solches Amt begehrt, das ist interessant. He? Wie war das bei euch in der Gemeinde? Haben sich alle die Hände hochgerissen und gesagt, ich will es haben. Das lohnt sich allein schon darüber nachzudenken, was hier steht. Wer es begehrt? Er sagt, jawohl, das ist eine Aufgabe, zu der Gott mich berufen hat. Wer es begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe, übersetzt Luther. Und damit übersetzt der Luther übersetzt ja meistens richtig gut, auch wenn er falsch übersetzt. So ist das hier an der Stelle auch. Hier steht im Griechischen das Wort Kalos, das kennen Sie alle. Wer war schon mal in einem griechischen Restaurant essen? Gibt es so zwei, drei? Ja, okay. In ganz Deutschland haben alle griechischen Restaurants dieselben Servietten. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Diese blauen, wo dann so ein paar Brocken griechisch draufstehen, damit man dann mit der Bedienung so ein bisschen reden kann. Und da kommt dieses Wort vor. Kalimera. Guten Mittag, guten Tag. Kalinichta, gute Nacht. Dieses Wort steht hier kurz. Der begehrt eine gute Aufgabe. Aber was sind die Kriterien für das Ältestenamt oder das Pastorenamt? Es sind drei Dinge. Erstens Charisma. Im Neuen Testament gibt es keine Gabe des Ältesten. Das kann man nicht oft genug betonen, weil es in unseren Köpfen immer steht, das gäbe es das. Es gibt keine Gabe des Ältesten. Ältester ist keine Gabe, sondern ist ein Amt, ist ein Dienstamt, Diakonia, so sagt das Neue Testament. Aber das Neue Testament nennt uns drei Gabenkataloge, Epheser 4, 1. Korinther 12 und 1. Korinther 12 und Römer 12, wo uns Gaben genannt werden, die sehr wohl hilfreich sind, um dieses Dienstamt auszufüllen. Niemand hat alle Gaben. Das gilt auch für Älteste, bitte. Bei Pastoren wissen wir das inzwischen, dass es diese eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. Die gibt es auch bei Ältesten nicht. Aber es ist schon vorteilhaft, wenn Älteste einige dieser Leitungsgaben mitbringen. Charisma ist Begabung, aber ist noch mehr. Charisma, manchmal reden wir ja von einem Politiker und sagen, der hat Charisma. Das heißt, der ist von seiner Aufgabe begeistert. Der ist identisch, der ist authentisch. Dem nimmt man es ab, der lebt das wirklich. Und nun möchte ich mit euch diese drei Gabenkataloge anschauen. Zunächst Römerbrief, dann Korintherbrief und dann etwas ausgiebiger den Epheserbrief. Römer 12, Vers 8. Da wird uns die Gabe des Vorstehens genannt. Der Vorstand, früher in unserem Bund hieß der Präses Bundesvorsteher. Heute sitzt er, heute ist er ein Vorsitzender. Präses heißt Sitzender, früher stand der Bundesvorsteher. Der Vorsteher ist nicht der, der vorne steht, sondern der, der vorsteht. Der herausragt. Im Alten Testament wird uns eine interessante Geschichte erzählt von den Königen. Und da heißt es von Saul, man erkannte ihn immer, egal wie groß das Getümmel war, denn er stand hervor. Er war nämlich einen Kopf länger als alle anderen. Der Vorsteher ist der, der Gemeinde repräsentiert, an den man denkt, wenn man an Gemeinde denkt. 1. Korinther 12, ein anderes Wort, hier ist das Wort des Piloten aufgenommen. Er ist der Steuermann oder der Pilot der Gemeinde. Gott hat einigen die Gabe des Piloten gegeben. Es ist eben ein großer Unterschied, ob eine Gemeinde nur wie ein Frack dahin getrieben wird, wie ein Floß, oder ob eine Gemeinde Kurs halten kann, auch gegen den Wind. Dafür ist die geistliche Leitung einer Gemeinde verantwortlich, nicht Floß zu sein, nicht mit der Strömung zu gehen, sondern dahin zu gehen, wo Gott sie berufen hat. Hier wird der Leiter beschrieben als derjenige, der auf der Brücke steht, der den Kurs vorgibt. Und nun etwas ausgiebiger zum Epheserbrief. Ich nehme diesen Text besonders heraus, weil er in unserer Tradition nicht vorkommt, wenn es um geistliche Leitung geht. Epheser 4, die Verse 7 bis 11. Ich lese den Text, und er hat einige eingesetzt als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Von Christus her ist der ganze Leib zusammengefügt, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Soweit Gottes Wort. Schwerpunkt bei den drei Gabenkatalogen, weil dieser Bereich in unserer Geschichte ausgeblendet worden ist. Habt ihr eine Idee, warum? Das hat ja immer einen Grund. Weil man sagt ja nicht, diese Bibelstelle wollen wir nicht. Ne? So kess sind wir ja nicht. Es hat einen Grund. Und es hat seinen Grund, weil wir Protestanten sind und weil hier etwas steht, was die Katholiken nutzen, um das Papstamt zu begründen. Gott hat der Gemeinde gegeben Apostel. Apostel, das waren damals Leute, die für die gesamte Gemeinde verbindlich sagten, wo es lang ging. Und da wir nun keinen Papst wollten, haben wir die Apostel schnell gestrichen. Haben Sie eine Idee, warum wir die Propheten gestrichen haben? Weil in der Pfingstbewegung das Prophetenamt eine ganz große Rolle gespielt hat. Haben wir gesagt, nee, das wollen wir auch nicht, das gibt nur Chaos. Und dann, wir Evangelikalen, wir sind ja sehr bibeltreu, wir kriegen das ja immer hin, haben wir gesagt, okay, die Apostel und die Propheten, das ist ja auch nicht ganz dumm, aber auch nicht ganz wahr, die Apostel und die Propheten, die sind eben eingegangen in den Kanon des Neuen Testamentes. Die Gemeinde ist erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten und die haben wir nun mal hier im Wort. Die Evangelisten übrigens hat man ganz vergessen, kann ich auch verstehen, die sind auch ein bisschen anstrengend. Und dann blieben übrig die Hirten und die Lehrer. Und das ist eine Frage der Auslegung, wie man das auslegt, ob man das als Aufzählung versteht. Also Hirten, das ist der vierte, die vierte Leitungsbegabung, die fünfte Leitungsbegabung wäre dann der Lehrer. Oder ob man sie direkt subsumiert, Hirten und Lehrer, das ist die eine Person, so hat man es im Protestantismus gerne verstanden. Und schon hatte man die Person des Pfarrers. Er war der Hirte und der Lehrer. Und ihr Lieben, das ist eine schreckliche Verengung. Das ist eine Verarmung von Gemeinde Jesu. Wenn Gemeinde Jesu nur noch von Hirten und Lehrern geleitet wird, dann verkopft sie. Das sagt mir mal ein katholischer Kollege, der sagte, wir haben ja keine Ahnung vom Evangelium, aber sie haben es nur im Kopf. Eigentlich müssten sie alle mit dem schiefen Kopf rumlaufen, weil sie alles immer nur im Kopf haben. Das kommt daher, dass wir die Gemeindeleitung subsumieren unter Hirte und Lehrer. Gemeinde wird verkopft und sie verhirtet. Sie wird so kuschelig. Es wird so warm im Nest, dass man gar nicht mehr merkt, draußen geht eine Welt verloren. Wenn wir die Geschichte des Bundes Freie Evangelischen Gemeinden anschauen, dann wäre dieser Bund sehr, sehr arm, wenn es da nicht immer wieder Leute gegeben wären, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir begnügen uns mit dem, was da ist, nicht. Wenn es da nicht immer wieder Apostel gegeben hätte und Propheten und Evangelisten, hätten wir weder eine Spar- und Kreditbank, noch ein theologisches Seminar, noch ein diakonisches Werk, noch eine Allianzmission, noch eine Inlandmission. Keins dieser Werke ist durch Beschlüsse der Gremien entstanden, denn da saßen nur Hirten und Lehrer. Sondern es sind Einzelpersonen, die aufgestanden sind und gesagt haben, Gott hat mir das wichtig gemacht. Ohne die drei ist Gemeinde mit sich selbst beschäftigt. Nun lassen wir eine Gemeinde wählen. Wir lassen sie mal frei wählen. Einfach mal wählen. Wen wählen Sie? Was soll ich sagen? Die Hirten, weil die so kuschelig sind. Weil die einen kraulen. Wen lädst du zum Geburtstag ein von den Fünfen? Würdest du Paulus auf deinen Geburtstag einladen? Ich kann dir sagen, der käme sowieso nicht. Der hätte nämlich keine Zeit, weil es ein Apostel ist. Und wenn er käme, hätte er Hintergedanken damit. Dann will er bei dir zu Hause eine Gemeinde gründen und schon mal gucken, was da so das Umfeld ist. Wen würdest du zum Geburtstag einladen? Schauen wir sie uns einmal an. Da sind die Apostel. Die Apostel sind die Visionäre. Die Apostel sind diejenigen, die immer sagen, es geht zu langsam. Mir sagte jetzt neulich mal jemand in Bonn, also wir haben so eine Geschwindigkeit in der Gemeinde. Und ich sagte, ich spüre es gar nicht. Ich spüre keine Geschwindigkeit. Wenn ich sie spüre, dann habe ich den Eindruck, ich sitze im Karussell. Wir drehen uns um uns selbst. Der Apostel ist immer der Visionär. Er hat eine Idee. Wenn es gut geht, hat er sie von Gott. Er hat ein Bild von Gott bekommen und sagt, dafür lebe ich. Die Apostel sind für ihr Amt auch oft gestorben. Sie bewegen etwas. Sie sind rastlos. Sie sind angetrieben. Sie gründen Arbeitszweige. Sie gehen neue Wege. Und wenn ich in die Vergangenheit hineinschaue, wer waren solche Typen? Ich will euch mal einen Namen nennen. Rudi Dietzel war so ein Typ. Denkt ja nicht, dass den alle gemocht haben. Sie haben ihn gefürchtet, weil er ständig neue Ideen hatte. Und manchmal hat er sie sogar als abgestimmt verkündigt und die Ältesten wussten gar nichts davon. Wir haben beschlossen, wir gründen eine Gemeinde. Die Ältesten kratzten sich nur. Wo denn jetzt schon wieder? Er ist vorangegangen, weil er eine Sicht von Gott hatte. Und was hat unsere Gemeinde ihm zu verdanken? Wir stehen im Augenblick in der Diskussion, in einer elenden Diskussion über einen dritten Gottesdienst. Und ich frage mich manchmal, der Rudi, der hat es einfach durchgezogen. Der hat einfach gesagt, ab nächsten Sonntag ist ein zweiter Gottesdienst. Punkt aus Ende. Und wie hat Gott das gesegnet? Ich sagte ja schon, die sind nicht immer angenehm, die Apostel. Ne? Die wählten niemand freiwillig. Dann sind da die Propheten. Die Propheten, sie sagen uns Gottes Wort in eine konkrete Situation hinein. Propheten sind nicht Hellseher. Das sind nicht diejenigen, die sagen, ich sehe ein Bild und dieses Bild zeigt deine Zukunft. Nein, sie sind diejenigen, die Gottes Wort in eine konkrete Situation hinein auslegen. Ich sage immer, Predigt ohne Prophetie ist, na wertlos nicht, aber ist wenig. Die Propheten, sie sagen Klartext, die sind auch nicht beliebt. Wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, ich predige gerade durch den Propheten Jesaja. Wir kennen ja immer nur die schnuckeligen Verschen hinten. Ne? Der hat aber auch 39 Kapitel vorher. Und die Gemeinde sagt mir, das ist aber unangenehm. Ist es auch. Die Propheten reden unangenehme Dinge. Gottes Wort wird lebendig. Plötzlich beginnt es zu leben, es berührt uns neu, es fordert uns heraus. Wenn ich in die Vergangenheit hineindenke, wer war so ein Prophet, wer ist so ein Prophet, dann ist es für mich Peter Strauch. Er hat in jede Situation ein Wort gehabt. Ein Wort des Trostes, genauso aber auch ein Wort der Herausforderung. Und dann sind da die Evangelisten. Die mag man überhaupt nicht, höchstens für eine Woche. Weil der Evangelist sieht eine Gemeinde, die noch nicht da ist. Verstanden? Der Evangelist predigt für die leeren Stühle, weil er dort Menschen sitzen sieht. Er sieht eine Gemeinde, die noch nicht da ist, und dafür lebt er. Evangelisten sind flexibel, um es mal positiv auszudrücken. Andere sagen, der hat keine Prinzipien. Den Juden bin ich ein Jude geworden, den Griechen bin ich ein Grieche geworden, den Freien bin ich ein Freier geworden, den anderen bin ich ein anderer. Ich bin allen alles geworden. Man könnte sagen, der ist nicht ganz dicht. Ich bin allen alles geworden, um einige zu gewinnen. Es ist nicht Prinzipienlosigkeit, weil er das Ziel hat, Menschen für Christus zu gewinnen. Wenn wir in die Vergangenheit hineinschauen, wer könnte so etwas sein? Billy Graham? Paulus auch. Sagt mal, bei eurer ältesten Berufung, oder nehmen wir mal an, Nachfolge von Andreas Hildebrand. Und plötzlich würde sich hier bei euch jemand bewerben mit dem Namen Paulus von Tarsus. Würdet ihr ihn berufen? Hätte er eine Chance? Würdet ihr ihn überhaupt vorstellen oder wäre das schon zu peinlich? Denkt dem mal nach. In Bonn hätte der keine Chance. Der hat nämlich eine schwierige Vergangenheit. Die hängt ihm nach. Der hat keine Frau. Da kann ja was nicht stimmen. Und der ist krank. Der kann nicht reden. So sagen die Leute. So reden sie von ihm. Schreiben, ja, das kann er. Für einen Gemeindebrief ist der gut, ne? Aber stellt ihn bitte nicht auf die Kanzel, der kann keinen ganzen deutschen Satz sprechen. Dann sind da die Hirten. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, die Hirten. Sie sind die Kümmerer. Jede Gemeinde hat solche Leute, zu denen kann man immer kommen. Die haben immer ein offenes Ohr. Die wissen auch, wie du heißt. Mir ist das manchmal ein Geheimnis. Die müssen eine Festplatte hier oben in der Birne haben. Die wissen, wie die heißen. Die wissen sogar, wann die Geburtstag haben. Wenn der Hirte in ein geistliches Leitungsamt kommt und nicht begreift, dass er als Hirte nicht mehr nur Schaf ist, wird er in kurzer Zeit im Burnout landen. Weil er sich auf jeden Topf, der im Gemeindehaus rumsteht, draufsetzt. Weil er sich jeden Schuh anzieht. Die Schafe sind am liebsten bei ihm. Und dann sind da die Lehrer. In Deutschland leider verengt auf die Hauptamtlichen. Sie erklären Gottes Wort. Das ist nicht immer inspirierend, aber es geht rum. Man soll mehr verstehen. Und ich dachte daran, welche Lehrer haben mich in meinem Leben geprägt. Und ich dachte natürlich an mein Theologiestudium. Ich hatte einen Dogmatikprofessor, der kam an der Tür rein und begann mit folgenden Sätzen, wie Sie ja bereits wissen. Da war ich schon mal außen vor. Also ich wusste nicht. Und dann hob der ab wie so ein Düsenjet und war weg. Und ich zählte immer die Tannenzapfen. Ich war in Eversbach, mitten im Wald. Ne? Tannenzapfen und Eichhörnchen haben wir beobachtet. Heute tut mir das leid, weil ich glaube, er hätte mir sehr, sehr viel mehr mitgeben können, als ich damals aufnehmen konnte. Was machen diese fünf? Jetzt wird's spannend. Was machen die fünf? Vers 12. Epheser 4, Vers 12, da heißt es, Er hat sie eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Geistliche Leitung führt die Gemeinde im umfassenden Sinne zum Wachstum. Geistliche Leitung nimmt den Mitgliedern der Gemeinde nicht die Arbeit weg. So jemand taugt nicht für geistliche Leitung. Ach komm, ich mach das schon. Ich kann das besser. Vielleicht stimmt sogar, er kann es besser. Aber geistliche Leitung bedeutet, er nimmt andere in die Verantwortung mit hinein. Er kontrolliert nicht, sondern er ermutigt. Hier heißt es, er macht die Gemeinde mündig. Das heißt, er lehrt sie zu reden. Er macht sie erwachsen. Ich beobachte immer wieder im Ältestenrat so einen Reflex des Kontrollierens. Man will immer alles kontrollieren und aufpassen, ne? Dass nichts Schwieriges passiert. Das erinnert mich immer an meine Bundeswehrzeit. Wer von den Männern war bei, ja, heute dürfen ja auch Frauen, wer war bei der Bundeswehr? Also, sind ja nicht so viele. Ja, gut. Also ich gehörte noch zu denen, die mussten dahin. Ich glaube, es 15, 16, 18 Monate, glaube ich, anderthalb Jahre. Und freitags war Spindkontrolle. Also ich bin zu Hause ordentlich aufgewachsen. Ich musste zu Hause auch die Unterhosen sortieren im Schrank. Aber bei der Bundeswehr lernte ich jetzt, man musste immer 4 Unterhemden da liegen haben, auch wenn 2 in der Wäsche waren. Das heißt, ich musste die 2 Unterhemden so falten, als sähe es aus, als wären 4. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Manche geistliche Leiter sind auch so, Spindkontrolle. Sie schauen nur auf das Äußere und fragen nicht nach dem Herzen. Es geht immer darum, dass Herzen ermutigt werden, den Dienst zu tun. Es geht niemals um Enge, sondern den Menschen etwas zuzutrauen und deshalb zu delegieren. Und selbst wenn es schief geht, seit 10 Jahren setze ich mich in Bonn dafür ein, dass wir jedes Jahr ein Fest feiern für die größte Niederlage, für den größten Flop. Weil das die Menschen ermutigen würde, auszuprobieren und weiterzugehen. Es gibt ja so 2 Typen von Eltern. Ich schilder jetzt nur die Extreme. Es gibt die einen Eltern, die nehmen ihren Kindern alles ab. Die meinen es gut. Okay? Falls hier heute so welche sitzen, nehmt es als prophetisches Wort. Ich weiß, ihr meint es gut. Sie nehmen den Kindern alles ab. Sie fahren sie zur Schule. Sie kümmern sich. Sie führen die Gespräche für die Kinder. Mir erzählt jetzt neulich ein Lehrer aus der Oberstufe, dass die Kinder kommen, nicht die Kinder, sondern die Eltern kommen und Gespräche mit dem Lehrer führen. Das hätte meinem Vater mal einfallen sollen. Der hat gesagt, das, was du da eingebrockt hast, das machst du auch gerade. Neulich erzählte mir sogar ein Professor, dass inzwischen, also das wäre mir so todpeinlich, ja, gewesen, dass inzwischen es an der Universität Elternabende gibt. Das wäre mir todpeinlich gewesen. Sie mieten die Zimmer für ihre Kinder in der Unistadt. Sie schaffen abhängige große Babys. Das ist nicht Ältestenamt. Und dann gibt es die anderen Eltern. Das habe ich jetzt noch bei Vielmann folgende Szene erlebt. Ein Dreijähriger. Ein Dreijähriger hatte eine Brille und die Brille war kaputt. Und jetzt sollte er diese Brille abgeben, weil die musste repariert werden. Und die Eltern, und dann muss ich bewundere Verkäufer bei Vielmann. Dann fragt die Mutter das dreijährige Kind, möchtest du deine Brille abgeben? Und ich dachte nur, du stellst nur eine Frage, wenn es nur eine richtige Antwort geben kann. Was sagt das Kind? Nein. Ja, dann stehen die Eltern da, ne? Das ist so, wenn man demokratisch abfragt, muss man mit dem Ergebnis leben, ne? Das Kind ist aber nicht kompetent. Es kann nicht entscheiden. Kind rannte mit Brille raus, Vater hinterher, kam mit Kind und am Arm wieder rein. Die nächste Frage, möchtest du nicht doch deine Brille abgeben? Ich habe gesagt, nimm sie ihm doch ab. Versteht ihr, es gibt natürlich auch ein zu früh in die Verantwortung hineinführen. Klar gibt es das. Dem Alter entsprechend, auch dem geistlichen Alter entsprechend, Menschen zu fördern. Ich hatte zum Glück beide Eltern. Es ist ja von Gott so gut vorgesehen, dass man Vater und eine Mutter hat. Ich bin ja so froh, dass ich auch einen Vater hatte, sonst wäre ich wahrscheinlich bis zum 10. Lebensjahr schon 30 Mal von PKWs überfahren worden und in tiefe Schluchten gefallen und alles Mögliche. Meine Mutter hat mich immer versucht zu bewahren vor allem. Und mein Vater, der hat mir Flügel gegeben. Die Mutter Wurzeln und der Vater Flügeln. Ich bin stolz auf meine Eltern. Das Charisma ermutigt, es befähigt, es nimmt mit, es macht Freude. Die Kontrolle führt immer in die Enge, in den Druck. Und so macht Gemeindearbeit wirklich keinen Spaß. Ein zweites C. Das erste war Charisma oder Kompetenz. Das zweite Charakter. Und das sind zwei Dinge, die sollten nicht möglichst weit auseinander liegen in unserem Leben. Denkt nochmal an den Epheser-Text. Dort hieß es, und Gott hat der Gemeinde gegeben. Und da steht dann schon nicht mehr die Gabe des Apostels, die Gabe des Propheten, die Gabe des Evangelisten, sondern Apostel, Propheten und Evangelisten. Das heißt, diese Begabung hat die Menschen so sehr geprägt, dass sie nicht mehr nur als Apostel unterwegs waren, sondern Apostel waren. Ich bin sehr begabt, handwerklich. Ich habe zum Glück eine Frau, die mehr drauf hat. Ich kann nur anstreichen. Immer mit der Hoffnung, es gibt nächstes Jahr schöne Kalender, die man dann verhängen kann. Und jedes Mal, wenn ich da rumtapeziere, denke ich, ja, ich mache den Job eines Malers, aber ich bin es nicht. Ich hasse das. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir eine andere Berufung gegeben hat. Meine Familie wäre schon längst verhungert. Das ist der Unterschied, ob man nur eine Begabung hat oder ob diese Begabung mit der Zeit den Charakter so sehr prägt, dass man sagt, diese Persönlichkeit ist es. Und nun müssen wir über Charakter reden. 1. Timotheus 3. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt, im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Hause gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Wer von euch möchte sich da gerne bewerben? Das sind die Superchristen, ne? Wir müssen aufpassen an dieser Stelle, dass wir nicht vorreformatorisch werden. Die katholische Kirche hat für alles ja immer eine Lösung. Das finde ich auch faszinierend an der. Die hat einfach unterschieden zwischen Populi, dem Volk, und dem Klerus. Und hat gesagt, dem Populi, dem geben wir die 10 Gebote. Also die sollen die 10 Gebote halten. Dem Klerus geben wir den ganzen Rest. Und führte in ein Zweiklassensystem die Gemeinde Jesu hinein. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir machen das genauso. Wir erwarten von Ältesten andere Dinge, als wir von Gemeindemitgliedern erwarten. All die Dinge, die hier stehen, alle, außer geschickt im Lehren, werden an anderer Stelle von allen Christen gesagt. Nicht nur ein Ältester soll seine Kinder nicht schlagen, niemand soll seine Kinder schlagen. Ja? Bitte nicht vorreformatorisch werden. Das sind keine Ausschlusskriterien, wo man dann zweimal das Häkchen an der falschen Stelle macht und dann scheidet man aus. Dann hätte Paulus nicht Apostel sein können. Petrus auch nicht. Aber hier wird deutlich, das Machtbewusstsein. Es gibt 3 Dinge in unserem Leben, die uns antreiben. Macht, Ehre und Geld. Und der Herr vielleicht noch. Macht, Ehre und Geld. Wenn einer mit der Macht kein Problem hat, hat er meistens mit der Ehre ein Problem. Hier wird deutlich, dass Machtbewusstsein, so ein Alpha-Tier sein, Erfolg zu haben in Politik und Gesellschaft, nicht Voraussetzung ist für ein Ältestenamt. Es geht nicht um Erfolg, um Titel, um Abschlüsse, um Diplome, sondern um das Herz der Menschen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, welche zwei Ältesten haben mich in meinem Leben am stärksten geprägt? Und es waren zwei Menschen, Onkel Gustav und Onkel Erich. Das waren noch gute Zeiten, als die Ältesten mit Onkel angesprochen wurden. Onkel Gustav, Ohm Gustav, den habe ich sogar gefragt. So ein Vertrauen hatte ich in den. Der war für mich schon immer steinalt. Ich kenne den nur steinalt. Ich bin mit meiner Verlobten, noch nicht Verlobten, zu ihm hin und habe gesagt, Onkel Gustav, ist das eine gute Frau für mich? Er hat gesagt, ja, Jung, nimm sie. Das war ein der hatte kein Diplom. Der hatte zwar Theologie studiert, aber man merkte nicht viel davon. Aber der liebte die Gemeinde Jesu. Und der liebte mich. Manchmal ging mir es auf die Nerven, weil es mir zu viel war. Und dann war da Onkel Erich. Onkel Erich unterrichtete mich im biblischen Unterricht. Ich weiß nichts. Aus dieser Zeit, ich weiß nichts. Außer, auf Jesus kannst du dich verlassen und halte dich an seinem Wort fest. Und ich weiß im Herzen mehr wie viele BUler. Nämlich zwei wesentliche Dinge. Auf Jesus kannst du dich verlassen. Und halte dich an seinem Wort fest. Wir haben hier 14 Kriterien, werden genannt in 7 Versen. Das heißt statistisch für ein Kriterium ein halber Vers. Und dann sticht Folgendes heraus, und darauf will ich meinen Schwerpunkt legen. Ein Kriterium umfasst 2 Verse. Also 4-mal so lang. So als wollte Paulus mit dem Edding es unterstreichen. Einer, der seinem eigenen Hause gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde sorgen? Es geht um die Situation der Familie. Familie und Gemeinde ähneln sich sehr. So sehr, dass die Familie sogar als Bild benutzt wird für die Gemeinde. Sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie ist man aufeinander angewiesen. Man lebt in Beziehungen. Man kann ja nicht einfach raus. Ne? Meine Tochter kam, ist jetzt in der Pubertät, oh, anstrengende Zeit. Aber vor allen Dingen für sie, glaube ich. Da stand sie vor mir, hatte aber irgendwie so ein Böckchen. Da stand sie vor mir und sagte, du bist jetzt nicht mehr mein Papa. Und ich sagte zu ihr, wie gut, dass du das nicht entscheidest. Das ist in Gemeinde auch so. Wir sind von Gott hineingestellt, wir können nicht einfach raus. Wie in der Familie auch. Familie und Gemeinde lebt von Autorität und Unterordnung, von Liebe und Vergebung, von Respekt und Anleitung zur Selbstständigkeit. Und deshalb schaut euch die Ehepartner an. Können die sich entfalten? Können Sie Ihre Berufung Gottes leben? Oder sind Sie nur Anhängsel? Schaut euch die Kinder an. Haben Sie Raum zur Entwicklung? Dürfen Sie mal mit den Fußballschuhen durchs Wohnzimmer laufen? Das passiert in der Gemeinde nämlich auch. Laden Sie gerne Gäste ein. Oh, ich habe darüber nachgedacht. Wie war das eigentlich bei mir? Mein Vater war Missionsleiter, ne? Und habe ich gerne Gäste eingeladen? Ja, denn ich war stolz auf meinen Vater. Ich war stolz auf ihn. Dürfen die Kinder auch mal widersprechen? Das tut eine Gemeinde nämlich auch schon mal, wenn sie noch lebt. Ich meine keine funktionierenden, dauernd grinsenden Models. Aber hat die Familie was zu lachen? Wenn nicht, solltet ihr euch das nicht als Ältester antun. Wie sind die Kinder? Sind die alle? Es gibt ja in Deutschland ein neues Schlagwort, das heißt die Vermeißung Deutschlands. In der Meiß steht immer alles in einer Reihe. Müssen die Kinder eines Ältesten immer in einer Reihe stehen? Oder darf da mal ein Samenkorn 10 Meter nach rechts versprungen sein. Oh ja, denn Gott liebt die Vielfalt. Der Umgang mit den Nächsten und die Nächsten, das ist die Familie. Der Umgang mit dem Nächsten zeigt mehr über die Leitungsbefähigung, den Charakter aus, als Titel, Ausbildung, Lebenserfahrung und Theologie. Das macht Paulus hier überdeutlich. Ein dritter Gedanke, also Charisma, Charakter und drittens Chemie. Von Ältesten, ja, musste hinpassen mit den drei Cs, ne? Manche Pastoren sind ja auch ein bisschen zwanghaft, ne? Ich hätte ja auch sagen können, die können miteinander. Von Ältesten wird im Neuen Testament immer im Plural gesprochen. Und das nicht nur aus pragmatischen Gründen, sondern auch aus theologischen Gründen. Die Arbeit eines Gemeindeleiters ist immer Zusammenarbeit. So wie du auch nicht nur Mensch bist, sondern immer auch Mitmensch. Auch wenn das mancher vielleicht noch nicht begriffen hat. Aber wir leben immer in Beziehungen. Das ist Gottes Idee von Gemeinde. Er hat ihnen eben nicht nur Apostel gegeben, nicht nur Propheten, nicht nur Hirten, nicht nur Lehrer, sondern er hat ihnen eine Bandbreite gegeben. Wir als geistliche Leiter sind menschlich und geistlich auf Ergänzung angelegt. Und wir sind diejenigen verdächtig, die alles können. Die will ich lieber nicht in meiner Nähe haben. Sondern Menschen, die wissen, ich brauche Ergänzung. Ich brauche das Gegenüber. Ich brauche den ganz anderen. Das Miteinander lebt von der Verschiedenheit. Und in der Verschiedenheit aber auch von der Einheit. Lest heute Mittag nochmal den Epheser-Text. Da geht es um die Einheit des Leibes Christi bei all dieser Vielfalt. Die Gemeinde soll sich auferbauen in Einheit. Sie soll zusammenwachsen. Es geht um Vielfalt und gleichzeitig geht es um Einheit. Es geht nicht darum, dass sich in einem Ältestenrat Bewahrer und Erneuerer gegenseitig ausbremsen. Wenn der Apostel den Turbo anschaltet, wirft der Nächste, der Bewahrer, den zweiten Anker. Das kann es nicht sein. Miteinander vorwärts gehen, geistlich ist etwas ganz anderes, als den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist eine mathematische Formel, aber keine geistliche. Stillstand ist kein Ziel. Älteste müssen vorangehen. Und sie moderieren nicht nur Mehrheiten. Sondern sie stehen für die Wahrheit. Und sie stehen für die Vision, auch gegen die Mehrheit. Ihr Lieben, das ist manchmal zum katholisch werden. Ich beneide, ich will nicht Papst werden, ne? Dafür bin ich noch ein bisschen jung. Und ich möchte gerne auch eines natürlichen Todes sterben, zumindest eine Chance darauf haben. Aber der kann Positionen beziehen, weil er weiß, ich muss nie wiedergewählt werden. Der kann gegen Kondome sein. Der kann Abtreibung Sünde nennen, weil er nicht angewiesen ist auf die Mehrheit. Und ich sage euch, Jesus Christus ist auferstanden, auch wenn die Rheinbacher Gemeinde mit 53% sagt, er ist nicht auferstanden. Er ist auferstanden. Und dafür haben Älteste zu stehen, für die Wahrheit des Evangeliums, auch wenn sie keine Mehrheit hinter sich haben. Das setzt aber Einheit voraus. Einheit in theologischen Überzeugungen und eine hohe soziale Kompetenz. Stellt euch das nicht einfach vor mit einem Apostel und einem Hirten in einem Raum. Das ist nicht einfach. Das setzt viel soziale Kompetenz, Charakter voraus. Der Einzelne ist immer nur so stark wie sein Team. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Deutschland und Holland? Wisst ihr, warum Deutschland in entscheidenden Spielen immer gewinnt gegen Holland? Fußball. Die wollen ja schon gar nicht mehr kommen. Freundschaftsspiele verlieren wir immer. Da geht's um nichts. Aber warum gewinnen wir immer bei Turnieren? Da heißt es immer, Holland hat die besseren Spieler. Aber sie haben keine Mannschaft. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Wir brauchen in der Gemeinde eine Mannschaft. Wir brauchen Trainer. Trainer, die auch unpopuläre Entscheidungen treffen, die auch mal einen Robben rausstellen, weil sie sagen, ich brauche ihn nicht, diesen Egomanen. Ich brauche Teamspieler. 1. Timotheus 3, Vers 1, dass es gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, er begehrt eine hohe, eine schöne, eine gute Aufgabe. Ich bin seit 27 Jahren in Leitungsverantwortung in Gemeinden und mehr als 20 Jahre habe ich das als Vorrecht erlebt. Es gibt auch die anderen, ja. Es ist ein Vorrecht. Es hat mich vor manchem bewahrt. Als Pastor kann man sich nicht jede Sünde erlauben. Ich danke Gott dafür. Ich weiß nicht, ob ich heute noch in der Bibel lesen würde. Wenn ich nicht Sonntag für Sonntag irgendetwas aus der Heiligen Schrift weitergeben müsste. Es ist ein Vorrecht. Wenn ihr morgens auf die Arbeit geht, fahre ich mit dem Fahrrad gemütlich nach Bonn, setze mich in mein Büro, schlage die Bibel auf und bete und danke Gott, dass ich fürs Bibellesen und Beten noch bezahlt werde. Es ist ein Vorrecht, geistliche Leitung wahrzunehmen. Es hat mich vor manchem bewahrt. Und es hat mir manches bewahrt. Und darin mein Leben sehr, sehr reich gemacht. Deshalb, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, das gilt ja auch für eine Hauskreisleitung, wobei die Bezahlung da nicht so gut ist, der begehrt eine schöne Aufgabe. Amen.